ARD.
Das war gestern Abend, so um 12. Der Mond schien und von nebenan drang Musik von einem Grammophon zu mir. Da fühlte ich, dass etwas Großartiges in mir vorging. Ich lag im Bett und schlief schon am ganzen Körper. Nur meine Augen waren noch auf und der Mond schien mir ganz weiß auf den Kopf und auf meine anerkannte Schulter, wo mir mein Nachthemd runtergerutscht ist. Und dann dachte ich, dass etwas Besonderes in mir ist. Dass ich ganz verschieden bin von Therese und den anderen Mädchen auf dem Büro, in denen nie Großartiges vorgeht. Und dann spreche ich fast ohne Dialekt, was viel ausmacht und mir eine Note gibt. Besonders da mein Vater und meine Mutter ein Dialekt sprechen, das mir geradezu beschämt ist. Und ich dachte, dass es gut ist, wenn ich alles aufschreibe, weil ich ein ungewöhnlicher Mensch bin und wird noch mehr so sein. Und will ein Glanz werden, der oben ist. Mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfum riecht. Und alles wie Paris. Habe mir also ein schwarzes, dickes Heft gekauft und ausgeschnittene weiße Tauben draufgeklebt und möchte einen Anfang schreiben. Ich heiße somit Doris und bin getauft und christlich und geboren. Wir leben im Jahr 1931. Morgen schreibe ich mehr.
Das kunstseidene Mädchen. Hörspiel von Regine Arem. Nach dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun. Teil 1.
Ich hatte einen angenehmen Tag, weil der letzte ist und Geld kriegen einem mit am meisten gut tut und sitze hier in einem Café. Tasse Kaffee kann ich mir heute auf eigene Faust leisten und warte auf Therese, die auf dem Büro und meine Freundin ist. Und schreibe in mein Taubenbuch, was ohne Zweifel einen sehr interessanten Eindruck macht. Und es ist mir eine Wohltat, mal für mich und ohne Kommas zu schreiben und richtiges Deutsch. Nicht alles so unnatürlich wie im Büro, wo ich der Hopfenstange von einem Rechtsanwalt für jedes unterlassene Komma einen sinnlichen Blick zuschmeißen muss, was nicht mehr lange gut geht. Aber 4 Wochen kann ich sicher noch hinziehen. Ich sage einfach immer, mein Vater wäre so streng und ich müsste abends immer gleich nach Haus.
Also totschick, Doris. Ja.
Therese meint meinen Hut mit Feder, den ich mir heute gleich von meinen 120 Mark gekauft habe.
Dunkelgrün, das ist jetzt Modefarbe. Und passt wunderbar zu diesem dunkelgrünen Mantel mit Fuchsbesatz.
Habe ich mir letzten Monat erst machen lassen. Ganz streng auf Taille. Und bin jetzt komplett in Garderobe. Eine große Hauptsache für ein Mädchen, das weiter will und Ehrgeiz hat.
Boah, was du dir alles leisten kannst, Doris.
War doch ein Geschenk vom Käsemann, der mich durchaus beinahe heiraten wollte.
Wollte er wirklich?
Mhm.
Und du?
Ich hab nach dem Fuchs mit ihm Schluss gemacht.
Also Doris.
Therese hat so eine unerhörte Art, sich zu verwundern. Dabei ist es doch eigentlich immer dasselbe. Weshalb es mir furchtbar Spaß macht, ihr zu erzählen. Und dann sage ich noch, etwas Liebe muss dabei sein. Wo bleiben sonst die Ideale? Und Therese seufzt.
Ach, ja.
Denn sie ist auch ideal. Weil sie so mit Seele und Schmerz mit einem Verheirateten, der nichts hat und an Scheidung nicht denkt, weshalb sie kein Schicksal hat und sich festklebt an meinem. Und ist 38 geworden letzten Sonntag und sagt 30, aber 40 sieht man ihr an. Also so ideal bin ich nicht. Und erzähle ihr, weil sie es gerne hört, von Armin. Der hatte ein Gesicht wie Konrad Veit, wie er noch auf der Höhe war. Hieß aber Armin. Und eigentlich hasse ich diesen Namen, weil er in der Illustrierten mal als Reklame für ein Abführmittel gebraucht wurde. Und immer, wenn er mal vom Tisch aufstand, musste ich denken, Armin, hast du heute auch dein Laxin genommen?
Was lachst du so silbern, du süßes Geschöpf?
Ich lache, weil ich so glücklich bin.
Zum Glück sind ja die Männer viel zu eingebildet, um auf die Dauer zu glauben, man könne sie auslachen.
Und weißt du, Doris, ich bin ja von altem Adel.
Ah, so.
Na, so dumm war ich nun nicht zu glauben, dass es lebendig herumlaufende Adlige gibt. Aber ich dachte, mach ihm die Freude und sage...
Das habe ich ihn doch gleich angesehen.
Und dann sagte er noch...
Und wenn du willst, Doris, kann ich dich zum Film bringen.
Oh.
Also weißt du, Therese, ich ging nachsichtig darüber hinweg. Es ist eine Krankheit, dass sie jedem Mädchen erzählen, sie wären Generaldirektor vom Film oder hätten wenigstens unerhörte Beziehungen. Ich frage mich nur, ob es noch Mädchen gibt, die darauf hereinfallen. Aber der Laxinmann war ja gar nicht die Hauptsache, sondern dass ich an dem Abend Hubert wieder gesehen habe. Wie er gerade zur Tür rausging und ich daraufhin auch gleich ganz reserviert wurde mit dem adligen Filmarmin, der ohnehin nur auf Durchreise war. Denn Hubert doch schließlich und endlich der Einzige ist, den ich wirklich geliebt habe, und mit 18 fing das Verhältnis an und er war der Erste. Und ein ganzes Jahr war ich mit ihm zusammen und nie mit einem anderen, denn dazu hatte ich keine Lust, weil ich doch nur an Hubert denken musste. Und also war ich genau, was man treu nennt. Aber dann hatte er seinen Doktor und war fertig studiert und sollte zurück zu seinen Eltern nach München und heiraten. Und haute ab, 3 Tage vor meinem Geburtstag. Ich musste das als Rohheit empfinden, denn ich hatte gespart für ein Tupfenkleid und wollte es diesen Tag zuerst anziehen, natürlich doch wegen Hubert. Das war die eine Gemeinheit. Und die andere, dass er mir alles auf moralische Weise eröffnete. Wir saßen in einem Lokal, fängt er mir auf einmal von seiner Münchner Spinatwachtel an.
Ja, weißt du, Doris, wenn ein Mann heiratet, will er eine unberührte Frau. Und ich hoffe, meine kleine Doris...
Er war ganz rot und verlegen und sprach so gesalbt, als wenn er eine ganze Dose Nivea aufgeleckt hätte.
Mein gutes Kind, ich hoffe, dass ein anständiges Mädchen aus dir wird. Und als Mann rate ich dir, dich keinem Mann hinzugeben, bevor du verheiratet bist mit ihm.
Und das sagte einer, den ich nahezu 300 Mal in Unterhosen gesehen habe und noch weniger an. Also bei sowas kann ich nicht mit. Da setzt mein Verstand aus und überkommt mich die Wut.
Weißt du, Hubert, das hättest du mir sagen können, als guter Freund, dass du eine willst mit Geld und deshalb nicht mich. Aber hier triefen vor Rührung über deine Fabelhaftigkeit, weil du mich nicht zu arm, sondern nicht anständig genug findest, das geht zu weit.
Und langte ihm eine ganz offiziell, was ich meistens nur selten tue. Und das knallte so, dass der Ober dachte, ich hätte ihm ein Zeichen zum Zahlen gegeben. Jetzt sitze ich hier in einem Lokal und habe furchtbar viel Leberwurst gegessen, trotzdem jeder Bissen mir im Hals wirkt, denn ich bin aus meiner Stellung entlassen und zittere an allen Gliedern. Und alles kam so. Ich hatte zu wenig Briefe geschrieben, wegen an Hubert denken, und musste auf einmal mit Dampf loslegen, um noch was fertig zu kriegen. Und natürlich weit und breit kein Komma in den Briefen und auch sonst Fehler. Und gucke schon beim Reinbringen, wie Marlene Dietrich so mit Klappaugenmarke husch ins Bett. Kurz vor Feierabend kommt das Pickelgesicht dann aus seinem Büro und sagt:
Alle können gehen, nur Sie, Fräulein Doris, bleiben noch. Da sind ein paar Briefe, die nochmal geschrieben werden müssen.
Was mich anekelt, immer diese Briefe mit Blasewitz, seinen Goldzähnen, die ihm sein Zahnarzt ruiniert hätte, und Frau Grumpel ihren Ratenzahlungen für ihr stinkiges Milchlädchen, und geht zum Pickelgesicht ins Büro. Alle sind fort, nur er und ich sind noch da. Und er schaut mich streng an und will mir die Briefe geben und nochmal sagen. Da zittere ich wild mit den Nasenflügeln wie ein belgisches Kaninchen beim Kohlfressen. Da passiert es und ich merke zu spät, dass ich mit meinen Nasenflügeln zu weit gegangen bin.
Oh, du.
Springt der Kerl auf und umklammert mich und atmet wie eine Lokomotive kurz vor der Abfahrt.
Aber.
Ich bin wirklich verwirrt, weil ich habe mit dem einen doch erst in 4 Wochen gerechnet.
Oh, Kind, verstell dich nicht. Ich weiß doch seit langem, wie es mit dir steht und wie dein Blut nach mir drängt.
Und er will mich rüber zu seinem kalten Ledersofa schieben.
Oh, ich spür's doch, dass du es genauso willst wie ich.
Und wundere mich nur, wie ein Mann, der doch studiert hat, derartig dumm sein kann.
Mein Herr! Wie können Sie mein Kleid so zerknautschen, wo ich ohnehin nichts anzuziehen habe?
Kind.
Was ein Wink ist und eine Prüfung. Und von seiner Antwort hängt ab, ob ich ihn sanft oder grob abweise.
Wie kannst du jetzt an sowas denken, wo du mir doch nackt und ohne Kleider am liebsten bist?
Da bleibt mir glatt der Verstand stehen und trete ihn gegen Schienbein.
Was erlauben Sie sich eigentlich, Sie blödsinniges Pickelgesicht? Haben Sie noch nie in den Spiegel geschaut? Und ich, ein junges, hübsches Mädchen, soll mit Ihnen für nichts und wieder nichts und nur aus Liebe?
Also so eine bist du.
Und wo nun schon alles verdorben ist, hau ich ihm noch den Brief mit Blasewitz-Goldzähnen in seine Pickelvisage.
Ich hab sowieso satt bei Ihnen.
Und fordere von ihm noch ein Monatsgehalt auf Nimmerwiedersehen.
Und wenn nicht, dann kann ich ja morgen alles den Mädchen erzählen. Die glauben sofort, dass ich nie sinnliche Blicke geworfen habe bei so einer miesen Visage. Und dazu noch unanständige Worte gebraucht hat, wie nackt und mein Blut drängt.
Und höre gar nicht mehr auf zu drohen, bis er mir am Ende die 120 Mark gibt und ich mir nun eine neue Existenz erfinden muss. Ich habe meiner Mutter alles erzählt. Aber nur gesagt von 60 Mark, weil ich die Hälfte immer zu Hause abgeben muss. Und mein Vater sowieso alles versäuft. Aber meine Mutter muss sich als feines Weib anerkennen. Sie hat immer noch sowas Gewisses von früher her. Wenn sie auch heute Garderobiere im Schauspielhaus ist. Und dadurch hat sich etwas Entscheidendes ergeben. Denn ich bin jetzt Künstlerin. Denn meine Mutter hat mit der Buschmann gesprochen, die Garderobiere für die Schauspielerin ist. Und die sprach wieder mit der alten Frau Baumann, die Schauspielerin ist. Und die hat wieder mit einem gesprochen, der die Stücke lenkt und Regisseur ist und Klingfeld heißt. Und der hat wieder mit einem anderen gesprochen, der Bloch heißt und Inspizient ist. Und immer mit seinem Buch herumläuft und wahnsinnig wichtig tut und schweinische Sachen sagt. Und man weiß nicht, ob das in dem Buch steht oder aus ihm selbst kommt. Jedenfalls hat er wieder mit meiner Mutter gesprochen und jetzt mache ich Statisterie. Ich muss in einem Stück, das Wallensteins Lage heißt, mit einem Krug über die Bühne laufen, mit noch anderen Mädchen von der Schauspielschule, die sich ganz kolossal vorkommen. Und alles ist wilder Betrieb, aber vorläufig ist alles noch Probe und die Aufführung ist erst am 12. Bis dahin muss alles noch wilder geworden sein. Und keine von der Schauspielschule spricht mit mir und haben ein Getue, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe und behandeln mich mit gemeiner Verachtung. Jeden Morgen kommt der Direktor von der Straße herein. Das ist ein sehr feierlicher Moment. An der Art, wie er mit ganz schnellem Ruck die Tür aufreißt, merkt man nämlich, dass er das Theater beherrscht. Und ist sonst wabbelig dick und hat grüne Haut und heißt Leo Olmütz. Und geht dann mit so ganz harten Sohlen durch den Flur in sein Büro. Die Mädchen von der Schule versuchen immer mit Absicht zufällig diesen Moment abzupassen.
Alter, hat er tatsächlich gesagt, guten Tag, Kinder. Na, so vergnügt heute?
Und mal selber ganz vergnügt.
Gar nicht schlecht gelaunt und mit gekniffenem Mund wie sonst immer.
und hat mich dabei angeschaut. Mit so einem Blick so.
Das hat er nicht. Das hätte ich ganz genau gesehen.
Ich glaube auch nicht, dass er na gesagt hat.
Hat er doch. Ich hab's genau gehört. Na, hat er gesagt.
Und geschaut hat er auch.
Ich kann Leo ja heute Abend mal fragen, ob er na gesagt hat. Und auch, ob er geschaut hat.
Ich merke gleich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, mir Achtung zu verschaffen.
Kennen Sie ihn denn?
Wen? Leo?
Ja.
Ja, natürlich. Er hat doch meine Ausbildung ganz persönlich in die Hand genommen. Naja, nur er will nicht, dass ich groß darüber spreche. Und ich soll mich auch sonst hier von einem fernhalten.
Und schrumpfe hochmütig die Nase und werfe außerdem einen träumerischen Blick durch das obere Fenster in Richtung, wo ungefähr Leos Büro liegt. Daraufhin sind sie um mich wie die Ohrwürmer und das fette Stück Linny lädt mich gleich nach der Probe ins Café ein. Ich esse in Ruhe 5 Schnecken und gewinne durch sie Einblick in den Betrieb und lasse sie zahlen und vermeide natürlich von Leo zu reden, weil ich doch keine Ahnung habe von ihm und lenke ab, wenn sie fragt und gebe auch sonst nichts zu. Aber nachher, als wir über die Straße gehen, fühle ich mit feinem Empfinden, dass sie schon wieder zweifelt und bleibe vor einem Seidengeschäft stehen, wo ich eine Handbewegung hineinwerfe und sage, so mit leichter Stimme:
Ah, aus diesem entzückenden Stoff, da hat sich Leo neulich 3 Pyjamas machen lassen.
Wie? Aus dem Crêpe de Chine mit Rosenmuster?
Entschuldigung. Da kann ich nur noch einen entsetzlichen Husten markieren, weil es mich erstickt vor Lachen, mit den Fettlingen mit den gekniffenen Mundwinkeln und den bedeutenden harten Schritten in Pyjamas in Rosenmustern vorzustellen.
Naja, das hat er mir zuliebe getan.
Ich hatte ihn darum gebeten. Ach ja, echt?
Mhm. Weil ich doch für diesen Stoff schwärme und es mich stimmungsvoll macht bei Beleuchtung. Zu seinem schwarzen Haar.
Dabei hat er doch nur ganz hinten am Kopf welches.
Oh, jetzt habe ich mich doch verplappert. Ich sag's auch niemandem weiter, bestimmt.
Das musst du mir direkt schwören, Lenny, dass du von diesen ganzen Geheimnissen niemandem etwas sagst, ja?
Ich...
Bitte, schwör's.
Schwöre, Doris. Hoch und heilig.
Gut.
So viel weiß ich schon, dass je mehr einer zu sagen hat auf der Bühne, umso mehr ist er. Es kommt alles darauf an, nachher auf dem Zettel zu stehen und dazu muss man was sprechen. Und deshalb war die furchtbarste Aufregung um einen Satz in dem Stück, was Wallensteins Lager heißt. Den sollte nämlich ein junges Mädchen sprechen, die eine Seuche ist und mit den Soldaten schläft. Die kommt raus aus dem Zelt und ruft: Sie wollen fort, womit natürlich die Soldaten gemeint sind. Und erst sollte der Satz von Klingfeld gestrichen werden, weil er nur vom Militär ablenkt. Aber jetzt hat er sich unbesonnen und sie soll den Satz regelrecht schreien. Und um diesen Satz nun ist eine Aufregung wie bei einer Hungersnot um ein Brot. Oder noch mehr.
Doris, kannst du nicht bei Leo machen, dass ich den Satz kriege?
Also weißt du, Lenny, du kannst dir denken, dass Leo nach seiner aufreibenden Arbeit es satt hat, nachts von Sätzen zu hören.
Schon, aber ich wollte auch mal in der ersten Reihe vorkommen.
Und dann ist er auch so leidenschaftlich, dass er an nichts anderes denken kann.
Bitte? Verstehe. Wie ist der denn so?
Da kann man mal sehen, dass die Mädchen von der Kunst genauso sind wie die Mädchen vom Büro. Immer wollen sie was Genaues wissen. Dabei hängt mir das Gefrage nach Leo schon zum Hals raus.
Na, hör mal! Leo hat es nicht so gern, wenn man über seine Erotik spricht.
Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe im Flur oder sonst, kriege ich einen Schreck in den Bauch und mir wird übel und schwach. Und Pili lauert ewig vor dem Büro von den Regisseuren rum, um Klingfeld anzukeilen, was ich gleich raus hatte. Und alle Mädchen kriegen Krach und vertragen sich und kriegen wieder Krach. Also die Sorgen möchte ich haben. Und die kleine Rapallo fängt von heute auf morgen ein Verhältnis mit Bloch, dem Inspizienten, mit dem dicken Buch an, damit er macht, dass sie den Satz kriegt. Und nun sagt Klingfeld heute auf der Probe:
Ach, wir haben hier noch den Satz.
Und ich spüre direkt, wie allen Mädchen das Herz klopft, nur mir nicht. Und der Bloch schiebt die kleine Rapallo vor und sagt so als Gegenleistung, weil sie mit ihm...
Sie hat noch nie einen Satz gehabt. Die anderen alle schon mal.
Na schön. Probieren wir's.
Sie wollen fort! Sie wollen fort!
Was ist denn mit Ihnen los?
Aber leider war der Rapallo das Erlebnis mit dem Inspizienten auf die Stimme geschlagen und sie piepste nur heiser wie eine unterernährte Nebelkrähe.
Sie wollen fort!
So geht das nicht. Na, dann die anderen. Eine nach der anderen.
Sie wollen fort. Sie wollen fort!
Sie wollen fort!
Sie wollen fort! Sie wollen fort!
Sie wollen fort!
Sie wollen fort!
Schließlich bekommt den Satz Mila von Trapper, die eine echt Adlige ist, mit früherem General als Vater und nun als eine, die mit den Soldaten schläft. Aber sie behandelt mich mit einer Gemeinheit, die ohne Beschreibung ist, weil sie erst später zu den Proben kam und noch nicht weiß von Leo und mir. Sie ist sehr stolz, denn sie ist ein großes Talent, was etwas ist, was hier Ungeheures bedeutet. Und kein Talent zu haben, ist schlimmer als Zuchthaus. Und einmal hat Mila von Trapper in der Garderobe Talent gemacht. Alle waren nach Haus, nur die Mädchen von der Schule waren noch da, saßen auf Tisch und Fensterbrett mit sehr ernster Stirn und bedeutsamem Mund. Und das stolze Trappermensch machte Talent und schrie:
Da rief ich, pfui, und verhüllte mein Angesicht, sobald ich einen Mann erblickte. Und wenn ich beten wollte, so empörten sich meine Gedanken gegen mich selbst. Oh, seit ich das empfand, schaudere ich vor meiner eigenen Brust. Und die dennoch.
Sie brüllte und taumelte im Wahnsinn. Sehr schaurig, auch ein bisschen unanständig. Danach sagten alle:
Was für ein Ausbruch, Mila.
Enorm.
Ja, ganz fabelhaft.
Tolle Sache. Kannst du mit vorsprechen?
Aber nehmen Sie sich jetzt nur mit Zugluft in Acht, denn Sie haben sich enorm heiß geschrien. Und man weiß ja, wie die Krippe krassiert.
Das ist alles, was Sie dazu zu sagen haben? Vielleicht wissen Sie ja noch nicht einmal, von wem Judith ist.
Und bin auf einmal in einer ganz traurigen Wolke. Denn immerzu sind in meinem Leben Dinge, die ich nicht weiß. Und immer muss ich so tun, als ob. Und bin manchmal richtig müde vor lauter Aufpassen. Und ohne, dass ich es will, sage ich:
Nein, ich weiß es nicht.
Tja, leider wird die Kunst immer mehr proletarisiert.
Und dreht sich um mit kalter Schulter. Und ich habe eine Wut wegen ihrer Gemeinheit und auch wegen meiner Schwäche. Und seitdem hasse ich sie. Und am anderen Morgen vor der Probe sehe ich das Trapper in die erste Etage stöckeln und in der oberen Toilette verschwinden, wo sonst nie jemand hingeht, nur das adlige Trapper muss was Besonderes haben. Ich also hinter ihr her. Und wie es der Zufall will, steckt der Schlüssel außen an der Tür. Ich drehe ihn um, ganz leise, und hau wieder ab. Gesehen hat mich keiner. Daraufhin ist Probe und als es zu dem Satz kommt, der nicht gesprochen wird, gerät Klinkfeld in Wut.
Wo ist denn jetzt der Satz?
Da stürze ich aus dem Zelt und schreie:
Sie wollen fort!
Und weil mir so zumute ist, bekommt meine Stimme auch gleich einen ganz angstvollen Klang.
Wer sind Sie denn?
Ich bin Doris. Doris Schneider. Von den Statisten.
Und wo ist die andere, die den Satz eigentlich sprechen sollte?
Schweigen in der Runde. Die Mädchen hassen mich und sind zugleich voller Ehrfurcht.
Na gut, dann sprechen Sie jetzt eben den Satz. Fräulein...
Doris Schneider.
Nach der Probe passe ich Klinkfeld vor seinem Büro ab und lasse mir schwören, als Ehrenmann und Lenker von Stücken, dass ich den Satz behalten darf, trotzdem ich nicht auf der Schule bin. Und habe also einen Erfolg. Und das ist erst der Anfang. Denn ja, ich werde ein Glanz. Und was ich dann mache, ist richtig. Nie mehr brauche ich mich in Acht nehmen und nicht mehr meine Worte ausrechnen. Und nichts mehr kann mir mehr passieren an Verlust und Verachtung, denn ich bin ein Glanz. Gut, dass niemand weiß, dass ich das Trapper auf dem Klosett verrammelt habe. Es war große Aufregung deswegen. Denn sie hat eine ganze Nacht da gesessen und wurde erst am nächsten Morgen von Wallenstein persönlich entdeckt und bekam einen Nervenzusammenbruch, was ich immer für eine gelogene Krankheit halte. Aber sie hat mich in Verdacht, weil ich ihren Satz habe und ihn nicht hergeben will, worauf sie zur höchsten Instanz will. Und nur der Klingfeld konnte sie schließlich beruhigen, weil er ihr für das nächste Stück einen enorm großen Satz versprochen hat. Aber statt nun endlich ruhig zu sein, wirft sie Neid auf mich und erzählt überall von Leo und mir und zieht einen Verdacht um Leo, dass er selber sie eingesperrt hat auf dem Klosett aus Erotik zu mir. Ich finde es sehr niedrig, auf einen wirklich vornehmen Mann so einen schmutzigen Verdacht zu streuen. Und die Mädchen finden, an der Art, wie Leo an mir vorbeigeht, könnten sie merken, dass er mir vollständig verfallen ist. Dabei sieht er mich gar nicht an. Ich sagte das, da meinten sie nur, das wäre es ja gerade. Mir ist sehr ekelhaft, lange kann das alles nicht mehr gut gehen. Gestern hatten wir Generalprobe. Leo saß im Parkett neben Klingfeld und sonst noch aufregende Leute von der Spitze der Stadt. Mir war furchtbar übel. Ich zitterte um meine Karriere und erlebte schwindlige Minuten. Denn jetzt ist es im ganzen Theater rum, das von Leo und mir. Ich glaube, er ist der Einzige, der noch nicht weiß, dass er ein Verhältnis mit mir hat. Aber wie lange kann es dauern? Dann erfährt er es. Und auch das mit den Pyjamas, was jetzt als intime Note im Theater erzählt wird. Mir ist ganz kottrig. Das war ein Tag. Ich hatte meine Premiere von Wallenstein und ich habe mehr Blumen bekommen wie die ganzen anderen Schauspieler zusammen. Ich hatte natürlich vorher schon rumerzählt, dass ich spiele und außer Hubert waren alle Männer im Theater, mit denen mich einmal Beziehungen verbanden. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele sind. Sehr anständig hat sich Käsemann benommen, indem er mir einen Rosenkorb geschickt hat mit goldener Schleife und roten Buchstaben. Ein Bravo der jungen Künstlerin. Und von Gustav Mooskopf gelbe Chrysanthemen. Und vom Delikatessprängel einen Korb mit Ölsardinen und Mettwürstchen und Tomatenpüree und einen Brief. Ich solle seiner Frau nichts sagen. Und von Jakob Schneider 3 edle Schachteln Katzenzungen mit lila Band und Schleife und dem höflichen Ersuchen, hinter Wallenstein in der Schlossdiele ein Menü à la carte mit ihm zu nehmen. Aber ich hatte Verpflichtungen, weil ich ja Ehrendame vom Athletenclub bin und alle Jungs vom Club mir einen riesigen Kranz aus Lorbeeren und Tannenzweigen mit bunten Seidenrosetten geschickt haben, was erst bestimmt war für das Begräbnis des Bürgermeisters, aber nicht abgeholt wurde, wegen nicht bezahlen können. Und darum haben sie ihn billiger bekommen und waren alle auf der Galerie gewesen. Und nach meinem Satz haben sie Bravo geschrien und mit den Füßen getrampelt. Und ein Augenblick wurde nicht weitergespielt. Es war eine Sensation. Das reizte aber andere Leute zum Zischen und Pfeifen. Und Klingfeld zitterte in der Kulisse und dachte, es wären Kommunisten und ein Theaterskandal. Aber es war wegen mir. Und sind dann alle noch in die Masoka-Bar. Ich habe auf dem Tisch getanzt und das Lied von Elisabeth gesungen. Und alle sagten, das wäre ihnen lieber als der ganze Schiller. Ganz fabelhaft. Lieber Gott, hilf mir. Ich habe ausgeglänzt. Meine Karriere ist hin. Alles ist hin. Jeden Augenblick kann ich verhaftet werden. Und das kam so. Gestern Abend vor der Vorstellung steht Therese vorm Theater und wartet schon auf mich. Sie sagt nur atemlos...
Hubert hat telefoniert.
Hubert?
Ja, er hat heute beim Pickelgesicht angerufen und ich war zufällig dran. Und er hat gefragt nach dir.
Wirklich? Was hast du ihm gesagt?
Ich habe eine Verabredung für euch hergestellt im Küppers Café. Heute Abend um 10, nach dem Wallenstein.
Therese, du bist ein Schatz. Und will sie schon drücken vor lauter Begeisterung, da fällt mir ein, dass ich ausgerechnet heute, was einmal im Jahr passiert, meinen alten Regenmantel anhab. Weniger wegen dem Regen, als weil ich Ausschlafen nötig habe und meine Schwäche kenne für abendliche Versuchungen und darum meinen alten Mantel angezogen habe, in dem ich für kein Geld wohin gehe. Und ich also eine Verabredung mit Hubert und keine Zeit mehr nach Hause zu gehen für den Mantel mit dem Fuchs. Und als wir uns später abschminken, bin ich ganz ratlos. Ich wollte doch gerade für Hubert strahlen und rauschen. Da steht auf einmal der Portier vor der Tür und ruft.
Schneider?
Ja?
Wenn Sie fertig sind, sofort zum Direktor kommen.
Ist es also soweit? Jetzt rächen sich die Pyjamas mit den Rosen und ich sage mit ganz schwacher Stimme.
Ich komm gleich.
Die Mädchen gucken und machen sich bedeutsame Blicke und glauben an wilde Leidenschaft. Aber ich weiß es besser. Und dachte nur, jetzt hat das Trapper-Mensch meinen Satz. Und packte meine Sachen zusammen und ging hinaus. Und hinunter in die Garderobe vom Parkett, wo meine Mutter immer sitzt. Aber meine Mutter war nicht da. Nur Frau Stiefel saß da und schlief, leidend, ohne Grund. Da sah ich an einem Haken einen Mantel hängen. So zart und grau und schüchtern. Ich hätte den Pelz küssen können. So eine Liebe hatte ich dazu. Er sah nach Trost aus und Allerheiligen und nach hoher Sicherheit, wie im Himmel. Es war echt Fee. Zog ich leise meinen Regenmantel aus und den Fee an und fasste den Entschluss, so vor Hubert zu treten und später den Mantel wieder zurückzubringen. Und der Pelz war für meine Haut wie ein Magnet. Und sie liebte ihn. Und was man liebt, gibt man nicht mehr her, wenn man es einmal hat. Innenfutter aus Crepe Marocain, Rheinseiden mit Hand gestickt. Und ging fort in Küppers Café. Saß der Hubert da und hatte Ringe um die Augen wie Kontinentalreifen und hatte früher immer was von gebadeter Babyhaut. War alles fort.
Dir geht es gut, Doris. Das sehe ich gleich.
Ach, Hubert.
Therese hat mir von deiner Karriere erzählt. Ich wusste schon immer, dass du ein Talent hast.
Danke, Hubert. Und wie geht's dir? Die echt Jungfräuliche ist ihm natürlich abgesprungen und der Vater vom Professor auch. Seitdem hat er keine Stelle und murkst nur rum.
Sicher kriegst du eine hohe Gage beim Theater. Stimmt?
Ich habe nichts, Hubert. Eine Enttäuschung kriecht über sein Gesicht, dass er mir einen Moment widerlich ist. Aber ich mache noch einen Versuch.
Hubert, du hast nichts. Ich habe nichts. Das ist genug. Wir wollen zusammen aus nichts etwas machen.
Und ging dann mit ihm. Und habe mit einer Fotografie geschlafen. Es war sehr kalt. Danach wusch ich mein Gesicht. Es war dunkler Morgen und ich sah sein Gesicht im Bett. Das machte mich böse und voll Ekel. Dann ging ich fort. Die Luft draußen war so weiß und kalt und nass wie ein Bettlaken auf der Wäscheleine. Ich ging zu Therese und erzählte ihr alles. Auch das mit dem gestohlenen Pelz.
Übrig halt zu fliehen, Therese. Aber wohin?
Wo keiner dich findet. Ich weiß, nach Berlin.
Nach Berlin?
Ja, ich habe dort eine Freundin. Tilly Scherer. Sie ist eine frühere Kollegin und nun verheiratet in Berlin. Aber ihr Mann ist oft nicht da. Da kannst du erstmal unterkommen.
Aber ich habe doch gar kein Geld. Gar nichts habe ich außer dem Fee.
Bis heute Abend besorge ich dir mein Erspartes und dann fährst du.
Und will wieder weinen. Aber dann denke ich, alles ist hin. Bedeutet doch auch, alles fängt an.
Therese, ich schwöre dir, ich gebe dir alles zurück und erhebe dich fürstlich. Mit Diamanten und Glanz.
Denn ja, ich werde ein Glanz werden.
Das kunstseidene Mädchen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun. Teil 1. Mit Jella Hase als Doris. Hörspielbearbeitung und Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.
Was gestern war, ist lange nicht vorbei. Was Geschichte mit unserem Leben heute zu tun hat, erfahrt ihr jeden Tag im Zeitzeichen-Podcast. Da geht es immer um ein Datum der Geschichte. Vom Urknall bis zur Neuzeit, das auch heute noch wichtig ist. Zum Beispiel, was eine untergegangene Insel in der Nordsee über den Klimawandel verrät. Oder wie ein deutscher Apotheker vor fast 400 Jahren zufällig die Zündhölzer erfunden hat. Das alles immer in einer knappen Viertelstunde spannend erzählt. Hört mal rein ins Zeitzeichen, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.